Freudenbotschaft.net.
Jesus größer als Jakob. Johannes 4, Vers 12. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus, und seine Söhne und sein Vieh. Das neue Jerusalem, die Braut des Lammes, ist eine auf der Grundlage von 12 Fundamenten, Aposteln des Herrn, und 12 Toren, Stammväter der Stämme Israels, aufgebaute internationale Stadt. Mit anderen Worten, die ökumenische Himmelsstadt setzt sich aus beiden, Nichtjuden und Juden, zusammen. Die Bräutigamsgeschichten Adams und Jakobs wurden in Hinblick auf die Erwartung dieser Brautstadt, neues Jerusalem, angelegt und gestaltet. In diesem Ort sind die Nationen durch ihre Verwandtschaft zu Adam vertreten, und die Stämme Jakobs repräsentieren die Herkunft aus Israel. Wenn man die beiden typologischen Darstellungen der ersten Querverbindung des Chiasmus zwischen dem Johannesevangelium und der Offenbarung übereinander legt, ergibt sich eine öffentliche Einladung an jeden Juden oder Nichtjuden, an der den gesamten Erdkreis betreffenden Stadt teilzuhaben. In Offenbarung 22,17 entspricht dieses Angebot dem Ruf des Geistes und der Braut. Der Evangelist stellt klar, dass niemand an der großen Gnade Gottes zweifeln muss. Das typologische Muster Jakobs beschreibt den Weg des Bräutigams in 1. Mose in einer ganz ähnlichen Weise, wie es die Adam-Geschichte tut. Siehe die vorliegende Abbildung, die Struktur der Jakob-Typologie im Vergleich des Johannesevangeliums mit der Offenbarung. Jakobs Liebe zu Rachel wird textlich von seiner Vision in Bethel, als er sein Vaterhaus verließ, um sich eine Braut zu suchen, und seiner Gotteserscheinung in Pniel eingerahmt, als er zusammen mit seiner geliebten Rachel dorthin zurückkehrte. Das Johannesevangelium beginnt mit einem Bericht über das wahre Bethel, und die Offenbarung endet mit einer Vision über das wahre Pniel. Bethel und Pniel sind offenbar chiastische Reflexionen ihrer selbst. Um die johannäische Typologie fortzusetzen, werden im Folgenden die wichtigsten Fakten aufgezählt, die mit Jakobs Gottesdienst in Bethel und Pniel zu tun haben. Die erste Gottesbegegnung ereignete sich, als Jakob das Haus seines Vaters verließ, um der Feindseligkeit seines Bruders zu entfliehen und in ein fernes Land zu gehen, in das ihn Isaak sandte, damit er dort eine Braut für sich findet. Auf seiner Reise verweilte Jakob für eine besondere Nacht im Freien schlafend. 1. Mose 27, die Verse 41 bis 45 und 1. Mose 28, 2 und 11. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen: Es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Als nun der Rebekka die Worte ihres älteren Sohnes Esau berichtet wurden, da sandte sie hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte zu ihm: Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme und mache dich auf, flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. Und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Mache dich auf, gehe nach Padan Aram, dem Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau, von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Zu Beginn des Johannesevangeliums verlässt Jesus seines Vaters Haus im Himmel, um sich eine Braut zu suchen. Er wird sofort mit der Ablehnung der eigenen, also der Brüder, konfrontiert. Johannes Kapitel 14, 2 und 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereitete, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Johannes 7, Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Der Apostel Johannes führt Jesus als den neuen Jakob ein, indem er ihn die 12 Jünger auserwählen lässt. Dementsprechend besteht das Volk Israel aus 12 Stämmen, die aus den 12 Söhnen Jakobs hervorgingen. Indem Jesus seine 12 Jünger bestimmte, erwies er sich als der neue Jakob und als der Gründer des neuen Israel. Jesus hielt sich gewöhnlich im Freien auf. Jakob nahm einen Stein und nutzte ihn als ein Kopfkissen. Dem Herrn Jesus war oftmals ebenfalls keine Bleibe, kein Heim, um sein Haupt hinzulegen. Obwohl Jesus alle 12 Nachfolger berief, konzentriert sich das Johannesevangelium auf 2 von ihnen, nämlich auf Petrus und Nathanael, der auch Bartholomäus genannt wird, um den Sohn Gottes mit der Jakobsgeschichte Bethels inhaltlich zu verknüpfen. Johannes lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf den neuen Namen Simons, der Jesus als ein besonderer Apostel aus dem Kreis der 12 Jünger, also der 12 Steine, gegeben wurde. Kephas bedeutet Stein, in der Davar-Übersetzung Felsüberschalung. Die petrische Bethel-Theologie geht aus Matthäus 16, die Verse 17 bis 19 hervor. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jonah, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Paulus betitelte Petrus als eine Säule in der Herausgerufenen, das heißt in der Gemeinde. Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. In seinem ersten Brief bezeichnet Petrus die Ekklesia als das Haus Gottes, Bethel. Wörtlich schreibt er von ihr als von einer Wohnstätte des Geistes, die aus lebenden Steinen gebildet wird. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein von Menschen, zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Jesus erklärte, dass er als der wahre Jakob auf diesem Stein, gemeint ist Petrus, seine Herausgerufene bauen wird, die das wahre Haus Gottes, das eigentliche Bethel ist. Als Jesus dem Simon den Namen Stein, oder besser Fels, gab, stellte er ihn gewissermaßen als den Stein das heißt als eine Steinsäule des Zeugnisses im Haus Gottes auf, ebenso wie dies Jakob in Bethel mit einem Felsstein getan hatte. Als Jakob in Bethel schlief, träumte er von einer vom Himmel bis zur Erde hinabreichenden Treppe, und er sah auf ihr Engel herab und hinaufsteigen. Jahweh Elohim stellte sich im Himmel oben am oberen Ende der Treppe auf. Er verhieß Jakob, dessen Nachkommen und letztlich allen Sippen der Erde seinen Segen. 1. Mose 28, die Verse 12 bis 15. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wieder Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Als Jakob erwachte, nahm er den Stein, auf dem er geschlafen hatte, richtete ihn als ein Stellsymbol auf und übergoss ihn mit Öl. Jakob nannte den Ort dieses Geschehens Bethel, was übersetzt Haus Edels bedeutet. 1. Mose 28, die Verse 16 bis 19. Da wachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Der stärkste Zusammenhang Jesu mit Jakob in Bethel kommt im Bericht über Nathanael zum Ausdruck. Nachdem Jesus Nathanael als einen wahrhaften Israeliten bezeichnet hatte, in dem kein Trug ist, verhieß er ihm, er werde Jakobs Vision Bethels sehen. Nathanaels charakterlicher Kontrast zu Jakob, der voll des Trugs war, zeigt, dass er, ähnlich wie Jakob, in seinem Reifegrad Israel war. Johannes 1, 51. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Seine Reise fortsetzend gelangte Jakob nach Haran, wo er einen Quellbrunnen vorfand. Als er an diesem Brunnen verweilte, kam die wunderschöne jungfräuliche Tochter Labans, Rachel, aus Haran zur Quelle heraus, als der Tag noch groß war. Vermutlich ist damit die Mittagszeit gemeint. 1. Mose 29, die Verse 7 bis 9. Und er sah, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld, und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm, denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden, und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Da sagte er: Siehe, es ist noch hoch am Tag, es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie. Sie aber sagten: Wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rachel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. In der Fortsetzung des Johannesevangeliums hörte Johannes der Täufer die Stimme des Bräutigams. Dann gelangte Johannes zur Quelle Jakobs, welche dieser Rachels Sohn Josef gegeben hatte. Als der Herr auf dieser Quelle Sichars Platz genommen hatte, kam etwa in der 6. Stunde, also ebenfalls mittags, eine Samariterin aus der Stadt heraus. Das Evangelium enthält offensichtlich viele Elemente der Jakob-Geschichte über Rachel an der Quelle Harans. Johannes Kapitel 4, die Verse 5 und 6. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Als Jakob Rachel sah, schöpfte er für sie Wasser aus dem Brunnen. Rachel verließ danach die Quelle und rannte zur Stadt Haran, um ihrem Vater zu berichten, dass ihr Verwandter Jakob eingetroffen sei. Auf ihr Wort hin kam Laban aus der Stadt hinaus und hieß Jakob in seinem eigenen Haus willkommen. Danach stimmte Jakob zu, bei Laban für eine kurze Zeit zu bleiben. 1. Mose 29, 10 bis 14. Und es geschah, als Jakob die Rachel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob berichtete Rachel, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus, und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch, und er blieb bei ihm einen Monat lang. Als der Herr die zu ihm kommende Samariterin sah, sprach er sie liebevoll an und bot ihr lebendes Wasser zu trinken an. Daraufhin verließ die Frau die Quelle und kam in die Stadt Sichar, um ihren Mitbewohnern zu sagen, dass ein Verwandter ihres Vorvaters Jakob angelangt sei. Auf ihr Wort hin kamen die Männer Sichars aus der Stadt heraus und gingen zu Jesus, zur Quelle, begrüßten den Herrn und hießen ihn in ihrer Stadt willkommen. Jesus stimmte zu, bei ihnen eine kleine Zeit zu bleiben. Johannes Kapitel 4, die Verse 10, 12, 29, 30 und 40. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kanntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Die Stadt Sichar befindet sich in der Region Sichem. Die alten syrischen Evangelien lesen an dieser Stelle Sichem anstelle von Sichar. Der Name Sichar lässt sich vom hebräischen Begriff für Trunkenheit ableiten und kann mit Berauschte übersetzt werden. Sehr wahrscheinlich stellt diese Stadt die sich am Blut der Heiligen und Zeugen Jesu berauschende Hure Babylon dar. Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Die vorliegende Identifikation Sichars als Babylon Jerusalem erinnert an 1. Mose 34, Vers 15 und 24, als Jakobs Söhne den nichtjüdischen Bewohner derselben Region trügerisch anboten, sich beschneiden zu lassen. Simon und Levi missbrauchten das vertragliche Beschneidungszeichen Gottes, indem sie dadurch die Einwohner Sichems schwächten und außer Gefecht setzten. Diese tödliche List war ihre unverhältnismäßig harte Antwort darauf, dass der Fürst der Stadt ihre Schwester vergewaltigt hatte und Dina vertraglich ehelichen wollte, sodass Simon und Levi Schande über ihren Vater brachten, denn Jakob wurde in den Augen der dort ansässigen Menschen stinken gemacht, wie es in 1. Mose 34,30 wörtlich heißt. Gerade hier zeigt sich die große Wende bei Jesus, dem wahren Jakob, in welchem kein Trug ist, denn er suchte eine geistliche Vertragsehe mit der samaritischen Frau am Brunnen Jakobs, die eine geschändete Tochter Sichems war. In der Vollerfüllung der tödlichen Täuschung Simons und Levis forderten die den 12 Söhnen Jakobs gleichenden 12 Jünger Jesu die Beschneidung der nichtjüdischen Christen. Genau genommen waren es zum Glauben gekommene sektiererische Pharisäer Babylon Jerusalems, die dies verlangten, wie Apostelgeschichte 15, Vers 5 zeigt. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Gerettete Christen sollten also das Bundeszeichen der Beschneidung erhalten, um den Anforderungen der Zugehörigkeit zur jüdischen Braut zu genügen, was im Bild der Diener dargestellt wird. Diese Allegorie enthält den Gedanken, dass Jesus größer ist als Jakob, denn ganz anders als die Söhne Jakobs suchten die Söhne Jesu den Frieden und die Versöhnung mit den Nationen. Israel wurde den Nichtjuden hingegen zum Anstoß. Die Söhne Gottes suchten jedoch das Leben der Nationen zu retten, indem sie sie in der Gnade blieben ließen. Eine Beschneidung gemäß Gesetz hätte nämlich den Verlust der Gnade Gottes bedeutet und den Tod der beschnittenen Christen aus den Heidenvölkern zur Folge gehabt. Apostelgeschichte 15, 10 und Vers 19 in der Schlachterversion der Bibel. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll. Galaterbrief Kapitel 5, Vers 3. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Galaterbrief 3, Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Jakobus, Kapitel 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. In einer Analogie zum Massenmord an Sichem wäre es durch eine Beschneidung der nichtjüdischen Christen gewissermaßen zu einem geistlichen Abschlachten durch die pharisäischen Pseudochristen der großen Hure Babylon gekommen, welche die Beschneidung der Heiden listigerweise genau zu diesem Zweck verlangten und die Gläubigen unter das Gesetz des Moses zwingen wollten. Denn die Nationen hätten dadurch Christus als das wesenhafte Leben verloren. Galaterbrief Kapitel 5, Vers 4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir sehen also, dass Babylon bereits zur Zeit des ersten Jerusalemer Konzils ihren Sauerteig in die Herzen der wahrhaften Christen einzumischen und alles zu verderben suchte. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass Sichar bzw. Sichem die Hure Babylon Jerusalem darstellt und das damalige Konzil ausgerechnet in dieser Stadt abgehalten wurde. Als gerettete Christen müssen wir aber aus dieser bluttrunkenen Stadt herauskommen, um Jesus in Gnade und Freiheit zu begegnen. Um die Jakob-Typologie Jesu besser zu verstehen, muss das in der Abbildung 3 dargestellte chiastische Muster des Beginns des Johannesevangeliums und des Endes der Offenbarung genauer betrachtet werden. Hierbei steht das Bethel-Thema in Johannes 1 im Blickpunkt des Interesses. Simon, dem der Name Petrus, also Stein, Fels, gegeben wurde, ist am Ende der Offenbarung einer der edlen Grundsteine, auf welchen die neue Stadt Jerusalem, also das wahre Haus Ehels, Bethel, errichtet wird. Die wichtigste chiastische Verbindung zwischen dem Johannesevangelium und der Offenbarung ist jedoch in den beiden textlich einander gegenüberliegenden Visionen in Johannes 1,51 und Offenbarung 17,1 bis Offenbarung 21,10 zu suchen. Die Verheißung aus Johannes 1,51 erfüllt sich nämlich in Offenbarung 19,11. Johannes 1,51. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Diese beiden Bibelstellen sind die einzigen Texte, in denen Johannes davon schreibt, dass sich der Himmel öffnet. Um die vorliegende Analogie besser begreifen zu können, muss der größere Kontext von Offenbarung 19,11 beachtet werden, denn er ist ein Teil des Chiasmus der Bethel-Entsprechung. Bei der Erfüllung der Vision Nathanaels geht es nämlich ebenfalls um das Auf- und Niedersteigen der Engel Gottes zum Menschensohn hin, der durch den geöffneten Himmel hindurch sichtbar wird. Denn Offenbarung 19,11 bildet das chiastische Zentrum dreier zusammenhängender Engelpaare. In dieser Textmitte, also Offenbarung 19,11, wird Jesus im Himmel von 2 Engeln flankiert, nämlich in Offenbarung 18,21 und Offenbarung 19,17 und 18. 2 Engel umgeben Jesus im Mittelhimmel, nämlich in Offenbarung 18,1 und Offenbarung 20,1. Und 2 Engel befinden sich auf der Erde und haben den Herrn von dort aus zu ihrem Zentrum, nämlich in Offenbarung 17,1 und 8 und Offenbarung 21,9 und 10. Hier liegt also eine textliche Menorah-Struktur vor. Alle 6 Engel repräsentieren die Autorität des himmlischen Reiters auf dem weißen Pferd und bewegen sich ständig von ihm weg und auf ihn zu. In Offenbarung 17,1 bis Offenbarung 22,10 steigen diese letzten 6 Engel des Buchs Offenbarung als eine Erfüllung der dem Nathanael gegebenen Verheißung zum erhöhten Christus, dem Menschensohn, als zentralen 7. Engel hinauf und von ihm wieder herab. Das der Abbildung 3 zu entnehmende, hiermit zusammenhängende Jakob-Muster zeigt, dass der Herr an der Spitze der Engelstreppe mit dem Pniel Jakobs inhaltlich verbunden ist und in Offenbarung 19,11 offenbar die Vollerfüllung dieser zweiten göttlichen Begegnung Jakobs darstellt, die sich ereignete, als er nach Hause in das Land seines Vaters zurückkehrte. Die Umstände dieser Gottesbegegnung Jakobs untermauern diesen Zusammenhang.